Vis-à-vis.
Herr Rosenthal, Frau Hofmann, herzlich willkommen. Sie absolvieren in den letzten Wochen und wahrscheinlich auch Monaten einen wahren Interview-Marathon rund um diesen 100. Geburtstag Ihres Vaters. Dankenswerterweise sind Sie auch hier. Was ist Ihre Triebfeder?
Na, wir sind ja ganz gerührt, wie viele Leute sich noch an unseren Vater erinnern und was für ein Interesse die Medien haben. Da kann man erstmal gar nicht Nein sagen. Das ist ja rührend und toll und natürlich erinnern wir uns auch gerne.
Wie geht's Ihnen, Herr Rosenthal?
Ich freue mich auch daran, dass noch an Vater gedacht wird. Und als er schon krank war, hat er mir damals gesagt, Gerd, da musst du nicht traurig sein, man wird mich schnell vergessen. Denn Quiz-Sendungen kann man nicht wiederholen. Das ist anders bei Filmen. Filme kann man wiederholen, das guckt man sich ein zweites Mal an, findet man schön. Und das Tolle ist, jetzt 40 Jahre nach seinem Tod hat er jetzt seinen Film.
Dann bleiben wir doch gern dabei. Es gibt jetzt diesen Film, einen Spielfilm über das Leben Ihres Vaters und über einen eigentlich sehr einschneidenden Moment. 1978. Würden Sie im Nachhinein sagen, dass das die schlimmste Krise im Leben Ihres Vaters war, als er feststellen musste, dass der Jahrestag der sogenannten Reichskristallnacht, der Pogromnacht, zusammenfiel mit dem Jubiläum der Dalli-Dalli-Sendung und er eigentlich viel lieber bei der Erinnerung an die Pogrome dabei gewesen wäre und nicht im Fernsehstudio Dalli-Dalli gemacht hätte. Das ist ja der Konflikt, der diesen Film trägt.
Ich glaube nicht, dass das das Schlimmste war.
Nein?
Also es bahnte sich ja länger an und das hat ihm sicher große Sorgen gemacht. Aber ich muss Ihnen sagen, dass ich von diesem ganzen Problem erst durch den Film erfahren habe. Und ich hatte so ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Wenn das sein schlimmster Moment gewesen wäre, hätte er mit mir darüber vorher auch gesprochen. Wir haben viele Gespräche geführt.
Sie waren ja auch schon erwachsen damals.
Ich war erwachsen und ich lebte im Ruhrgebiet. Ich war also nicht mehr in Berlin und habe von dieser Krise überhaupt nichts mitbekommen. Ich finde es gut, dass das jetzt sozusagen der Aufhänger für den Film geworden ist. Und es war bestimmt auch ein Problem für meinen Vater, aber bestimmt nicht der schlimmste Moment, sonst wäre das später noch mal zur Sprache gekommen.
Wie ging es Ihnen, Herr Rosenthal?
Das denke ich auch, dass es nicht der schlimmste Moment war. Man hat ja auch die Briefe meines Vaters an das ZDF jetzt wieder hervorgeholt. Also auch Florian Lukas, der die Hauptrolle spielt, hat das Ganze gelesen, wie mein Vater sich eingesetzt hat. Also es war schon eine kritische Situation, aber sicherlich nicht die schlimmste. Ich denke, so die Mitteilung, dass die Hoffnung gestorben ist, dass sein Bruder überlebt hat, dass der umgebracht wurde. Also sowas ist zigmal schlimmer für ihn gewesen als diese Verlegung, die ihn sicherlich sehr, sehr geärgert hat und vermutlich auch dazu gebracht hat, das Buch zu schreiben, wobei da mehrere Sachen zusammenkamen. Aber das Schlimmste würde ich nicht sagen.
Merkwürdigerweise kommt das ja auch in dem Buch gar nicht vor. Also er hat über dieses Problem in dem Buch, was er ein paar Jahre später geschrieben hat oder da anfing zu schreiben und ein paar Jahre später rausgekommen ist, nicht gesprochen. Und wir haben auch überlegt, woran das gelegen haben mag und dachten, er wollte ja weiter mit dem ZDF machen. Er wollte weiter Dalli-Dalli machen und wollte nicht diesen Konflikt jetzt, also die hintenrum nochmal anschwärzen. Und umso mehr ist wirklich anzuerkennen, dass jetzt gerade das ZDF so einen Film bringt, wo sie sich selber ja nicht in allzu gutem Licht darstellen.
Er ist ja, weiß Gott, nicht der Einzige, Ihr Vater, dem in dieser Kriegsgeneration im Nachhinein ein bisschen vorgeworfen wurde, dass Sie so wenig gesprochen haben über das, was Sie erlebt haben oder so spät gesprochen haben. Wurde man ihm damit gerecht oder wurde man seiner Persönlichkeit nicht gerecht, ihn da ein bisschen zu bedrängen damals? Nun sprechen Sie doch, nutzen Sie Ihre Prominenz, tun Sie was.
Also zunächst wollte mein Vater ja nicht anders sein als andere. Das heißt, er wollte als Jude weder Vorteile haben noch Nachteile. Deshalb brachte er das nicht nach vorne zum Thema, dass jeder gleich sagt, ach, das ist der Jude Rosenthal oder so. Wer es wissen wollte, konnte es wissen. Er hat ja im Zentralrat mitgearbeitet, aber er hat es nicht in die Öffentlichkeit getragen. Und dann ist die Frage, wann bringt man sowas an die Öffentlichkeit? Und er hat es gemacht am Höhepunkt seiner Popularität. Es kamen Zeitschriftenartikel, wo drin stand, zwei Stück, Hans Rosenthal ist jemand, den man gerne als Nachbarn hätte. Und dann passierte das mit dem ZDF. sodass er dann gesagt hat, ich muss jetzt den Menschen erzählen, was ich in Deutschland erlebt habe. Hätte das erzählt, bevor er so populär gewesen war, dann wäre das im Wasser verlaufen. Also es hätte nichts gebracht. Es war an dem Zeitpunkt, glaube ich, die beste Möglichkeit.
Ich glaube, man muss auch bedenken, die Zeit war ganz anders. Wir können uns da heute gar nicht so gut zurückversetzen. Und viele Leute hatten Traumata, nicht nur mein Vater, sondern auch andere, die im Krieg waren. Und damals gab es noch gar nicht so viele Psychologen, die geholfen haben, sowas aufzuarbeiten. Und ich glaube, es war so eine allgemeine Strategie, dass man nicht viel gesprochen hat, um das zu überwinden.
Sie hören das Vis-à-vis im Inforadio mit Birgit Hofmann und Gerd Rosenthal, den Kindern von Hans Rosenthal. Frau Hofmann, wie hat Ihr Vater Geburtstage gefeiert? War er einer, der groß einlud, Party, oder eher im kleineren Kreis?
Also an die Geburtstage von meinem Vater erinnere ich mich sehr gerne. Es gab immer eine Party. Es gab eine Einladung, aber bei uns zu Hause. Und da wir ja auch nicht so viel Platz hatten, waren da vielleicht 30 Leute ungefähr. Und es war ein intimer Kreis. Meine Mutter hat selber gekocht. Also es war nicht so aufwendige Einladung. Es wurden sehr lustige Reden gehalten. Ich weiß noch, wie ich Muskelkater hatte in den Backen, weil Walter Gross uns so viel zum Lachen gebracht hat. Es waren nette Leute da und alle haben immer gesagt, Hans, mach weiter deinen Geburtstag bei dir zu Hause und nicht im Lokal oder irgendwie was. Das war sehr familiär.
Und er sprach dann immer selbst noch ganz am Schluss und er beendete immer seine Geburtstage mit dem Satz, mir geht es gut, ich bin ein glücklicher Mensch.
Das hat man ihm auch immer abgenommen. Es gibt auch gar keinen Grund, das zu hinterfragen. Aber man bringt das natürlich immer zusammen mit seinem, wie er sagt, ersten unglücklichen, dramatischen Leben, das man sich so nicht hätte ausdenken können. Jeder Drehbuchautor wäre, glaube ich, weggeschickt worden. Nach dem Motto, das ist aber sehr dick aufgetragen. Ein jüdischer Junge aus Berlin wird weise, wird verfolgt. Der kleine Bruder wird verschleppt. Er versteckt sich und dann wird er der Fernsehliebling der Nation. Aber so war ja das Leben ihres Vaters. Er hat das Glück gesucht, hat er gesagt. Er hat es auch gefunden. War das ein Talent, Frau Hofmann, dass Ihr Vater das auch fertiggebracht hat, das Schöne zu sehen?
Ganz bestimmt war das sein Naturell, ein fröhlicher Mensch zu sein. Schon Leute, die ihn kannten aus den Zeiten der Zwangsarbeit, haben erzählt, dass er damals, als man hungern musste, fröhliche Lieder gesungen hat. Also hinterher, so er war, glaube ich, eine Frohnatur ist übertrieben. Er hat keine Witze gemacht, aber er war jemand, der immer das Gute suchte und gesehen hat.
Das
hat
und immer eine positive Atmosphäre ausgestrahlt hat, ja. Und er war immer sehr, sehr gut informiert. Man konnte mit ihm über alles Mögliche diskutieren, weil er halt ein Mensch war, der ganz viele Zeitungen las, sich überall informierte und immer ein guter Sparringpartner bei Diskussionen war.
Die aktuelle politische Situation im Ausland mit Blick auf die Vereinigten Staaten, aber auch im Inland, das offene Zeigen von Antisemitismus, Rechtsradikalismus. Was würde er sagen heute, wenn er das alles sich angucken könnte? Wenn er wüsste, dass Sie, Herr Rosenthal, doch etwas zurückhaltender geworden sind mit Synagogenbesuchen und etwas vorsichtiger sind.
Da haben wir ja wieder die beiden Seiten. Also wir haben ja einmal die amerikanische Seite. Ich glaube, da wäre er vom Glauben abgefallen, was im Moment in Amerika passiert, weil die Amerikaner waren für ihn die Befreier, für die er sich immer eingesetzt hat. Die Demokratie, die uns gebracht wurde, das hat er alles mit den Amerikanern zu Recht verbunden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, den Rechtsruck, er wäre entsetzt. Also ganz klar, wäre er noch populär, hätte er sich sicherlich dafür eingesetzt, mit vielen, möglichst vielen Menschen zu sprechen und da vielleicht auf die Menschen einzuwirken.
Ihr Vater war ein fröhlicher Mensch, haben Sie gesagt, er hat sich nicht unterkriegen lassen. Und er war ein hilfsbereiter Mensch. Und damit würde ich gerne aufhören. Denn von den vielen Dingen, die von ihm geblieben sind, ist nicht nur seine Karriere, seine Dalli-Dalli-Sendung, sein Buch, sondern auch die Stiftung. Wie steht es um die Hans-Rosenthal-Stiftung? Ich habe das Gefühl, die wirkt im Verborgenen, aber sie wirkt ganz schön. Herr Rosenthal, wie
sieht es
da aus?
Sie wirkt, es sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Bei der Stiftung, wir setzen das fort, was bei Dalli Dalli begonnen wurde. Da gab es eine Aktion Dalli hilft. Die Punkte, die erspielt wurden bei Dalli Dalli, waren jeweils eine D-Mark wert und kamen dann einer Familie zugute, die unverschuldet in Not geraten war. Und als mein Vater schon krank von einem Krankenhaus lag, kam nochmal der Intendant Stolte damals vom ZDF und die beiden haben gesprochen, dass diese Aktion nicht sterben sollte, wenn mein Vater stirbt. Und dann wurde die Hans-Rosenthal-Stiftung gegründet und wir haben inzwischen über 12 Millionen Euro an Unterstützungsmitteln herausgegeben, mehrere tausend Menschen unterstützt. Wir hatten jetzt drei Fälle, die mir besonders am Herzen liegen. Einmal war ein überschwemmtes Haus, wo ein Fluss über die Ufer getreten war, aber es war keine Naturkatastrophe. Das heißt, die Mittel für Naturkatastrophen werden nicht ausgegeben, wenn nur einzelne Häuser betroffen sind. Da konnten wir helfen. Wir hatten einen jungen Mann, der querschnittgelähmt wurde, weil bei einem Sprung ins Schwimmbecken. Da konnten wir einen behindertengerechten Umbau mithelfen. Und wir hatten, was das Schönste eigentlich war, Vierlinge, wo die Familie Unterstützung brauchte, da konnten wir auch helfen. Also es gibt einen ganz großen Bereich, wo die Hans-Rosenthal-Stiftung helfen kann.
Wir sollten noch ergänzen, dass die Stiftung sich finanziert aus Spenden und Nachlässen und wann immer sehr viel über meinen Vater in den Medien ist, regt das vielleicht auch Leute an, zu überlegen, ob sie da was hingeben wollen. Und das fände ich schon mal eine gute Sache, wenn wir das auch hiermit erreichen könnten. Und mein Vater hätte sich sicherlich riesig gefreut, dass er wirkt bis heute.
Sein Lebenswerk auch an der Stelle geht weiter.
Ja.
Frau Hofmann, Herr Rosenthal, ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren.
Ich danke auch.
Tschüss.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.